Südwestradio.
Hallo und guten Abend im letzten Monat des Jahres 2014. Einen schönen zweiten Adventsabend wünsche ich Ihnen. Ja, und was macht man an so langen, kalten Abenden, wenn man nicht gerade auf dem Weihnachtsmarkt den leckeren Glühwein oder Eierpunsch schlürft? Ich habe da eine Idee. Man kann sich ja schon mal warme Gedanken mit der Planung für den nächsten Urlaub machen. In wärmere Länder oder darf es vielleicht eine Städtereise sein?
Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Endlich wieder Zeit für uns, wollen wir beide haben. Eine Woche nur wir zwei, Alltagssorgen haben frei. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Morgen kommt der Weihnachtsmann, bringt uns beiden Freude. Kuscheln unterm Tannenbaum, einfach nur wir beide. Haben mal wieder richtig Zeit, Weihnachtsstimmung macht sich breit. Morgen kommt der Weihnachtsmann, bringt uns beiden Freude. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Endlich wieder Zeit für uns, wollen wir beide haben. Lange schlafen, gar nichts tun, endlich Zeit sich auszuruhen. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Beide haben eine Woche nur wir zwei, Alltagssorgen haben frei. Morgen kommt der Weihnachtsmann, kommt mit seinen Gaben. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Ich möchte jetzt schon mal eine Reise mit Ihnen machen, eine Reise in Gedanken. Sie schließen die Augen und wir machen eine virtuelle Urlaubsreise an die Ostsee in die alte Hansestadt Danzig. Wenn man von der Niederstadt in Danzig in Richtung Stadtkern, also Altstadt, geht, kommt man an zwei Türmen vorbei, die zur Stadtbefestigung gehört hatten. Schließen wir uns jetzt unserem Stadtführer Christoph an, einem Mitglied der deutschen Gemeinde, die es noch in Danzig gibt.
Wir sind gerade am Milchkannentor und diese beiden Türme ähnelten den Milchkannen, deshalb wurden auch so genannt. Und das war ein Teil von den Befestigungsanlagen der Stadt aus dem späten Mittelalter. Aber was wir hier unten am Kai sehen, das ist eine alte Tafel. Hier war eine Inschrift oder Aufschrift angebracht, wurde aber von den Russen nach dem Kriege wahnsinnig zerstört mit Gewehrkugeln. Man kann nur die Jahreszahl lesen. 1937, was drauf stand, das weiß ich nicht. Man müsste irgendwelche Aufnahmen finden und diese sind auch von diesem Gebäude selten. Man kann zwar das Tor schön sehen, aber so genau sind die Aufnahmen auch nicht, damit man das lesen kann. Da links sieht man die Überreste von einer Brücke. Die wurde gesprengt und die Überreste stehen immer noch da. Und in den mittleren Pfeilern sollten sich immer noch die Teile der Dampfmaschinen befinden, die diese Brücke heben konnten. Und dort vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie die Leute dorthin kamen, aber ging ein Rauch draus. Es wohnten dort die Obdachlosen, aber es war anscheinend so. Aber wie sie dorthin gekommen sind, vielleicht mit einem kleinen Boot. Und da hinten sieht man die Santa Barbara Kirche. Und hinter der Kirche das letzte der Stadttore in die Richtung Danziger Werder. Aber die Kirche hatte auch eine interessante Geschichte gehabt, nämlich diese Straße, das ist der Langgarten. Und diese Straße wurde von der Bande der Gebrüder Mattern in Brand gesteckt. Und diese Leute, sie hatten einen Krieg der Stadt Danzig erklärt, so ähnlich wie der Klaus Störteberger der Stadt Hamburg, wurden dann aber nach vielen Jahren gefangen genommen und wir werden dort unsere nächste Haltestelle machen vor dem Artushofe, ja, im Namen des Rechtes der Hansestadt Danzig ums Leben gebracht. Auf dem roten Teppich, denn sie adlig waren. Denn war jemand adlig, also hatte die Güter um die Stadt, war man ein Stadtbürger, also hatte ein Anwesen in der Stadt, war also in die Bücher der Stadt Bürger eingetragen, dem galt es, wäre ein Verbrecher, würde auf dem roten Teppich vor dem Artushofe hingerichtet. War jemand ein Stadteinwohner, aber nicht der Stadtbürger, denn es gab viele Stadteinwohner, aber nur die ziemlich wenige Leute hatten die Stadtbürgerschaft gehabt, wurde er vor der Peinkammer, vor dem Stockturm geköpft und war jemand von dem sogenannten fahrenden Volk, dann wurde er auf dem Galgenberg in Langfuhr aufgehängt. Das war das Strafgesetz der alten Hansestadt Danzig. Und bis Danzig preußisch wurde. Also nach der zweiten Teilung Polens hörte das Recht auf und wurde durch das preußische Landgesetz ersetzt.
Das war wann etwa?
1798. Also, ja, Danzig unterstand der polnischen Krone, ganz ähnlich wie die Hansestadt Lübeck der dänischen Krone. Das war die gleiche Situation, gleiche Lage.
Stand.
Ja. Und da vorne sieht man den Teil der Speicherinsel, der nicht wieder aufgebaut wurde. Und diese schöne schiefe Ruine, das ist der Speicher der Türke. Man könnte auch noch die Inschrift lesen, der Türke. Die Speicherinsel wird gerade bebaut. Es ist immer besser, diese Betonbunker hier zu sehen, als gar nichts, als die Ruinen. Und auf der Speicherinsel konnte früher keiner sich länger aufhalten als ein paar Stunden lang. Denn in der Nacht wurde die Speicherinsel von den Stadtknechten durchsucht, ob keiner sich da aufhielt. Dann wurden die ganz bissigen großen Hunde durch die Hundegasse geführt und dann auf der Speicherinsel losgelassen. Daher auch der Name Hundegasse. Erst als die ersten Wohnhäuser auf der Speicherinsel entstanden sind, hörte diese Sitte auf. Und es gibt auch eine Legende von einem Musikanten, der wurde durch ein Versehen auf der Speicherinsel aufgehalten und konnte nicht über die Klappbrücke in die Brücke in die Stadt. Dann kamen diese Hunde und er versuchte sie bis zum Morgengrauen, als die Stadtknechte kamen, durch Geigenspielen zu beruhigen. Und das gelang ihm. Er hat es überlebt. Ja, und wo diese ganz neu errichteten Häuser stehen, da waren die Büros der ganz großen Danziger Reederei Johannes Ick. dagegen weiter diese Richtung, wo hinter diesem Speicher, da waren die Büros der Firma FG Reinhold. Die beiden Firmen gehörten und gehören immer noch, mit der Ausnahme von FG Reinhold, die wurde vor 10 Jahren kassiert, dem Bankenbrüder des Danziger Artushofes.
Wir gehen jetzt in Richtung Stadtmitte.
Ja, liebe Leute, wir sind jetzt am Grünen Tor. Also das Grüne Tor ist ein schönes Renaissance-Stück, erinnert an die Niederlande. Und da auf dem Fries sieht man die Wappen von Preußen, also Königreich Preußen. Das hohenzollernische Wappen mit 2 wilden Männern, Danzig, mit 2 Löwen. Dazu gibt es auch einige Verse aus dem 17. Jahrhundert, die die Bedeutung von den verschiedenen Teilen des Danziger Wappens erklären. Und die laufen so: die Krone in deinem Wappen weist, dass du die Krone in Preußen seist. Die Kreuze geben uns zu sehen, dass du bei Christus wohlest stehen. Was deuten denn die Löwen für? Des Löwens Art und Mut an dir. Weiter links das Wappen von Polen, von 2 Engeln gehalten. Und extrem links das Wappen von Westpreußen, von 2 Einhörner getragen. Das ist ein schwarzer Adler mit einer bewaffneten Hand da hinten und eine Krone auf der Brust. Und in diese Richtung sieht man einen großen Speicher. Ist eine ziemlich neue Konstruktion aus dem 20. Jahrhundert und ist als der einzige Bau von diesem Teil der Speicherinsel erhalten geblieben. Manche wollen es sehen, wie ich auch es so sehe, durch den Namen Solideo Gloria, nur dem Gott die Ehre. Also Gott hat selbst diese Speicher ja erhalten. Es konnte so sein. Noch vor ein paar Jahren gab es hier ganz, ganz schöne Ruinen und man konnte einen Kriegsfilm da drehen.
Ja, dazu kann ich auch noch etwas beitragen. Zu diesem Film, der vor einigen Jahren hier gedreht wurde, erzählte mir ein deutscher Tourist, der zu der Zeit gerade in Danzig Urlaub machte. Er stand neben einem Polen, als ein Trupp Soldaten, Statisten in deutscher Wehrmachtuniform, um die Ecke bogen. Mein Nachbar schrie ganz entsetzt auf: Um Gottes Willen, die Deutschen kommen wieder!
Reklame. Zu viel Brot und zu viel Spiel, das Glück hat keinen Namen. Alle Straßen sind befahren, in den Herzen kalte Bilder. Keiner kann Gedanken lesen, das Klima wird milder.
Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich.
Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er heißt. Alle sind hier auf der Flucht, die Tränen sind aus Eis. Es muss doch auch anders gehen, so geht das nicht weiter. Wo find ich Halt, wo find ich Schutz? Der Himmel ist aus Blei hier. Die falschen Fragen, die Zeit ist rasend schnell verspielt und das Glück muss man jagen.
Ich baue eine Stadt für dich, aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich.
Und Verächtlichkeit abbauen.
Wo das Licht nicht schnell lebt,
das Wasser hält,
wo jedes Morgen haut
und jeder Traum sich lohnt.
Und wo jeder Blick durch Zeit und Traum in unsere Herzen
Wir stehen vor dem Neptunsbrunnen.
Ja.
Das ist ein ganz schöner Springbrunnen aus
haben
dem
17.
Jahrhundert. Von dem Bürgermeister Johann Speimann gestiftet.
Schluss, ja.
Und der Bürgermeister wohnte in diesem Haus mit der weiß-goldenen Fassade und hat sich sehr, sehr gerühmt, adlig geworden zu sein durch den Papst, obwohl der Speimann Protestant, also lutherisch war, aber wurde von dem Papst geadelt. Und aus einem Grunde, nämlich die Stadt Venedig litt an Hungersnot, hatte zwar viel Geld gehabt, so wie auch Danzig, aber die Ernte fiel schlecht in Venedig, im Land Venedig, und die Bürger von dort haben die Danziger um Hilfe gebeten. Die Danziger haben eine Handelsflotte aufgetrieben und nach Venedig gesegelt. Das Geschäft hat ganz schön gelungen. Die Danziger haben auch ihre Schiffe verkauft und zu Ross nach Danzig gekommen. Und der Anführer von dieser Expedition war der Bürgermeister Johann Speimann. Für diese christliche Tat, wie der Papst es nannte, wurde der Danziger Bürgermeister geadelt. Deshalb hat er auf der Fassade seines Hauses auf Lateinisch schreiben lassen, Johann Speimann, der Adliger. Und er hat auch diese Springbrunnen gestiftet. Deshalb trägt der Neptun seine Gesichtszüge. Und hinter dem Neptunsbrunnen steht der berühmte Artushof von Danzig. Ursprünglich war das ein Haus, ein Gebäude der Ritterbrüderschaft zum St. Georgen. Die Ritter, die hier in der Stadt wohnten, das waren die Stadtgründer. Also die Stadt Danzig wurde zweimal gegründet. Zum ersten Mal nach dem lübischen Recht im 13. Jahrhundert, im Jahre 1265. Dann wurde die Stadt durch den Deutschen Orden erobert, 1308. Und die Deutschordensherren haben die Stadt zum zweiten Mal nach dem Kulmischen Recht, das war das Standardrecht des Deutschordensstaates, im Jahre 1343 gegründet. Und die Ritter, die mit dem Deutschen Orden ins Land gekommen waren, das waren diese neuen Stadtgründer. Die haben dann die Siedler aus allen deutschen Gauen nach Danzig gezogen und dann sich selbst eine Ritterhalle erbaut, da sie sich von den anderen Stadtbewohnern absondern wollten. Und dann brannte der Artushof ab, das war im Jahre 1476, dann folgte ein zweiter Brand 1477 und der neue Artushof in der heutigen Form, die Fassade ist zwar in der Renaissance-Form, aber dahinten steckt noch die gotische Mauer. Dieses Gebäude entstand im Jahre 1481. Den Krieg haben nur die Umfassungsmauern vom Artushof überdauert. Und bis jetzt wird das ehrwürdige Gebäude saniert. Und seit der Neuentstehung 1481 beherbergt der Artushof die Bankenbrüderschaften des Danziger Artushofes.
Unser Stadtführer Christoph zog einen Vergleich zu unserer westdeutschen Stadt Lübeck.
Diese haben jetzt ein zweites Zuhause, nämlich das Schabelhaus in der Mengstraße in Lübeck, aber kommen jedes Jahr zum Vogtmahl nach Danzig. Da wird der Anführer einer jeden Bank, also eines jeden Vereins, das sind vier Banken, Heilige Drei Könige, St. Reinholds Bank, Marienburger Bank und und St. Christophorus Bank wird der neue Anführer erkoren und der abgehende Vogt, also der Präsident oder Anführer der Bank, gibt ein großes Gelage auf, das ist das Vogtmahl. Und nichts kann besser den Sinn und den Geist der Bankenbürgerschaften erklären als der Trinkspruch der St. Reinholds Bank. Und dieser lautet: Floreat Commercium, es blühe der deutsche Handel zu Wasser und zu Lande, vivat hoch. Und die Banken sind jetzt besonders in Danzig tätig. Sie versuchen, das Kapital hier nach Danzig zu ziehen. Sie versuchen, zwischen den Staaten zu vermitteln, auf dem Handelsniveau. Sie wollen mit der Politik, sie wollten immer mit der Politik nichts zu tun haben. Das sind die Kaufleute, das sind die Schiffsräder, das sind auch die Wissenschaftler. Und sie versuchen, das Zusammenwachsen von Europa von ihrer Seite zu verwirklichen. Und nämlich auf diesen Treppen vom Artushof wurden die Adligen, die edlen Verbrecher geköpft.
Im Hintergrund konnten wir das Glockenspiel im Rathaus zu Danzig hören. Weiter ging es durch die Altstadt.
Und links sehen wir das rechtsstädtische Rathaus. Danzig hat nämlich heute drei Rathäuser. Das rechtsstädtische, das ist das Museum. Aber schon in der Zeit der freien Stadt Danzig diente nur der Repräsentationszwecken, nicht der Regierung, der Stadtregierung. Das altstädtische Rathaus in der Pfefferstadt ist ein Kulturzentrum und das neue Rathaus, die alte Stadtkommandantur, wo der General August von Mackensen seine Büros hatte. Das ist das dritte Rathaus, das werden wir auch heute sehen. Und in
wo der aber Adamowitsch sitzt.
Ja, genau. Und in diesem Rathaus war nicht nur der Stadtrat untergebracht, sondern auch die Stadtjustiz, also das Wettgericht, die niedere Kammer des Gerichtswesens der Hansestadt Danzig, die obere Kammer war in diesen Häusern untergebracht, das ist das alte Schiffenhaus. Und unter der Themide, also der Gerichtsgüten der alten Griechen, das neue Schiffenhaus. Die Schiffen, das war der Rat der Geschworenen, so wie in den Vereinigten Staaten oder in England. Und im Rathaus tagte auch der Westpreußische Landtag in der Zeit der alten Republik Polen, also von den Teilungen. Das war also das wichtigste Gebäude im ganzen Lande gewesen. Hier wurden alle Entscheidungen getroffen. Und im Artushof traf sich die Kaufmannschaft der ganzen deutschen Hanse. Weiter hinten in der Marienkirche tagte das Parlament der evangelischen Kirche von Danzig, also das Konsistorialrat. Denn Danzig hatte eine Landeskirche gehabt. Erst nach dem Kriege wurde es anders gemacht mit der evangelischen, mit der katholischen Kirche, aber bis zu 1945, seit dem Mittelalter, war Danzig, hatte Danzig eine Landeskirche, eine katholische Organisation, anders als in anderen Staaten, und auch eine evangelische Kirche. Und das Konsistorialrat der evangelischen Kirche traf sich in der Marienkirche, und diese war die größte evangelische Kirche der Welt vor dem Kriege. Heute ist sie katholisch. Das große Denkmal von Martin Luther ist verschwunden. Man versucht, diese Skulptur zu finden. Ich bin selber evangelisch. Man hätte eine große Lust gehabt. Würde man diese Skulptur finden, könnte man sie in Sopot vor der lutherischen Kirche aufstellen. Aber bisher hat man sie nicht aufgefunden. Und immer noch ist diese Kirche die größte Backsteinkirche der Welt, aber nicht mehr evangelisch.
Noch eine Bemerkung dazu. Pavel Adamowitsch ist der Stadtpräsident, also der Bürgermeister von Danzig. In dem Gebäude ist auch das Standesamt untergebracht, wo ich im letzten Jahr die Geburtsurkunde meiner Mutter bekam. Vieles gäbe es noch beim Stadtrundgang durch Danzig zu berichten. Brechen wir hier einmal ab und wenden uns einem ganz normalen westdeutschen Touristen zu, der mit seinem Verein alle 2 Jahre eine Reise macht, die in eine der großen Städte Europas führt. Wilfried Beerheide berichtete uns.
Wir haben gesagt, oder Freunde von uns, die auch da im Club sind, die haben gesagt, wir fahren nicht überall dahin, wo alle hinfahren, sondern wir möchten irgendwo was in Kultur machen. Also haben sie sich überlegt, wo fahren wir hin? Und da sind sie auf Danzig gekommen, haben das alles übers Internet gebucht, haben die Flugreise, den Flug schon 5 Monate vorher gebucht, ohne dass wir es wussten, wo wir hinflogen. Wir haben eine Woche vorher Bescheid bekommen, wo wir hinfliegen. Wir sind ab Dortmund geflogen, sind nach 2,5 Stunden waren wir in Danzig im Hotel, im Gangru. Das war ein 4-Sterne-Hotel, was wirklich 4 Sterne wert war. Ganz toll. Und wir waren ziemlich im Herzen von Danzig, haben sehr, sehr viel gesehen. Wir haben eine 3 Stunden Stadtführung gemacht. Wir haben sehr viel Spaß miteinander gehabt. Wir haben die Westernplatte besichtigt. Wir sind an der Soledanisch vorbeigefahren mit unserem Piratenschiff, haben da einen Tee drauf getrunken statt Alkohol. Und es war sehr, sehr emotional und schön. Vor allen Dingen, was uns sehr ins Herz gegangen ist, die Danziger Stadt, wie sie als alte Danziger Stadt wieder aufgebaut worden ist. Vor allen Dingen diese ganzen Stuckarbeiten an den Häusern, die waren wunderschön. Was auch ein Erlebnis war, wir waren in einem Restaurant, was das Stammlokal von Günter Grass war. Da haben wir ganz feudal gegessen. Das Lokal war wie ein kleines Wohnzimmer. Und vor allen Dingen, was uns sehr imponiert hat, waren die ganzen Straßen. Diese Frauengasse, die Rosengasse, dann der Rathausplatz mit dem riesen Neptunbrunnen. Das hat uns unheimlich emotional berührt. Und wir haben in den 3 Tagen, also in den 3 Nächten, wo wir da waren, haben wir sehr, sehr, sehr viel von Danzig gesehen. Wir sind viel zu Fuß gegangen, damit wir auch mal wirklich in die Häuser reingehen konnten. Und das war sehr schön. Und ich würde es jedem empfehlen, einfach mal nach Danzig zu fliegen oder zu fahren. Ist ein bisschen lange. Es sind halt eben 1000 Kilometer, die man fahren muss. Mit dem Flugzeug geht es 1,25 Stunden. Also ich würde jedem empfehlen, einmal nach Danzig zu fahren, um nur mal das alte Flair dieser alten Stadt Danzig zu erleben.
Ein besonderes Gebäude in Danzig ist ja auch die Marienkirche. Wilfried Beerheide und seine Gruppe hatten sich in der Marienkirche etwas Besonderes gegönnt.
Das war für 5 von uns war das ein ganz tolles Erlebnis. Wir sind in die Kirche rein, wir waren am Mittwoch schon in der Kirche, wir sind am Donnerstag nochmal reingegangen, um den großen Ablass, sprich halt eben diese 409 Stufen bis oben zu erklimmen. Da sind wir dann raufgegangen und es bot uns einen Rundumblick um Danzig. Wir waren mit den ganzen Spitzen der Häuser und der Kathedralen, waren wir auf Augenhöhe. Es war wunderschön. Und dann waren wir wieder unten und dann habe ich ein altes Mütterchen, was in der Kirche saß, gefragt, ob man auch in der Kirche ein sakrales Lied singen darf. Und da hat die gesagt, was denn? Und da habe ich ihr dann gesagt, das Heilig, Heilig aus der Schubertmesse. Und da sagte sie dann, gehen Sie aber dann ganz vorne vor die erste Bank, da geht der Ton 12 Sekunden durch die Kirche. Und da bin ich da vorne hingegangen und habe das dann ganz leise gesungen und das Mütterchen hat mich dann nachher weinend in den Arm genommen und hat gesagt, Junge, das hast du schön gemacht.
Ja, toll. Könnten Sie es jetzt mal anstimmen? Würden Sie sich trauen?
Oh, das geht, ist ja nun heilig, heilig, das Heilig, 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 heilig ist der Herr.
Thank you.
Wir sind ja jetzt in der Adventszeit und dazu hat Herbert Kober in Bezug auf Danzig noch einen Beitrag.
Advent in Danzig und Rorate Gottesdienst im Schlesischen Bergland. In unserer Sendereihe über Münstersche Straßennamen mit Bezug zum Deutschen Osten hatten wir Ihnen im vorigen Monat die Danziger Freiheit vorgestellt. Damit wäre ein Blick auf diesen Danziger Straßennamen, der zur heutigen Sendung gepasst hätte, nicht mehr aktuell, umso mehr aber die Sicht auf den begonnenen Advent. Und hier besteht schon eine Verbindung zu Danzig, und zwar über Josef Freier von Eichendorff, der nach 1820 in Danzig und in Ostpreußen wirkte. Von ihm stammt eines der stimmungsvollsten Gedichte, mit dem ich Sie in die Advents- und Weihnachtszeit hineinführen möchte. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus. Sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. An den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt. Tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wundervoll beglückt. Und ich wandre aus den Mauern, helles Glänzen, heilges Schauern, bis hinaus ins freie Feld, wie so weit und still die Welt. Stehen einem da nicht die Hansegiebel Danzigs vor Augen und die Stille und Weite Ostpreußens? Advent und Weihnacht, da gehen die Gedanken der Menschen zurück in die heimelige, behütete Welt der Kindheit, in die Heimat. Und so möchte ich nun mit Ihnen einen Sprung aus dem Preußenlande nach Süden machen, nach Schlesien. Dort, 570 Kilometer von Danzig entfernt, liegt in einem Gebirgskessel das Glatzer Land, ein überwiegend von Katholiken bewohntes Gebiet, das auch das Herrgottsländchen genannt wurde. In diesem von Schlesien etwas abgeschlossenen Raum hatte sich sowohl weltliches als auch religiöses Brauchtum in reichem Maße erhalten. Und dazu gehörte in der Adventszeit die Rorate-Messe. Die Rorate-Messe war im Glatzer Land eine unverzichtbare Vorbereitung auf Weihnachten. Es war ein in aller Frühe gehaltener, stiller Gottesdienst, zu dem durch die schneebedeckte Landschaft die Menschen mit Laternen in der Hand pilgerten. Rorate. Ihren Namen hat die Messe von Introitus, dem Eingangsgebet des vierten Adventssonntags, erhalten. Dort heißt es: Rorate coeli de super et nubes pluant justum aperiatur terra. Wir kennen diese Verse als Tauert Himmel den Gerechten. In einem ihrer Bücher beschreibt Vera Gottschlich, wie sie als Kind ins Rorat mitgehen durfte. Zitat: Das Licht der Laterne malte einen hellen Schein auf den frischen Schnee. Stapf, stapf, der Schnee knirschte, unsere Nasen froren und auch die Finger. Dann klang groß und feierlich das Geläut an unser Ohr. Vor der Kirchentür klopften wir uns den Schnee von den Schuhen und schoben uns dann in eine der dunklen Kirchenbänke. Es war uns, als müsste in dem trauten Halbdunkel gleich das Christkind auf uns zukommen. So festlich klang das Wandungsglöckchen, so andächtig verneigten sich all die vermummten Gestalten. Schauer seliger Vorweihnachtsträume zogen über unsere Kinderseelen. Leise ließen wir unsere dünnen Kinderstimmen miterklingen bei dem machtvollen »Tauert Himmel den Gerechten«. Dann ging's auf den Heimweg. Vorweihnachtsglück im Herzen und die Klänge der Adventslieder noch im Sinn. Soweit die aus Albendorff bei Glatz stammende Schriftstellerin. Und statt einer nüchternen weiteren Beschreibung dieses traditionellen Gottesdienstes zum Schluss einige Verse des Schlesiers Georg Schmidt. In der Flocken stilles Treiben rufen die Rorate-Glocken. Lichtlein leuchten aus den Scheiben, die zu träumen mich verlocken. Mit Laternen in den Händen ziehen die Beter durch die Gassen. An den hohen Kirchenwänden sieht die Schattenmann verblassen. Aus der Bänke Dichtgedränge steigen auf die Adventslieder. Ernste, fromme Orgelklänge rauschen von dem Chor hernieder. Durch die menschenleeren Straßen wirbeln Flocken still und leise. und die Sternlein, die verblassen, sind schon auf der Weihnachtsreise. So gemütvoll wurde von den Schlesiern ihr Rerorate-Messe betrachtet. Und sie wurde auch mit in die Vertreibung genommen. So gibt es auch in Münster Rorate-Messen. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an einem solchen Gottesdienst teilnehmen möchten, notieren Sie bitte die Termine. Als Frühmesse finden die Rorate-Messen statt am 13. und 20. Dezember um 7.30 Uhr in der Krypta der Antoniuskirche und als Abendgottesdienst jeweils dienstags um 19 Uhr in St. Ludgeri. Vielleicht nutzen Sie die Gelegenheit, eine stille Stunde in die vorweihnachtliche Geschäftigkeit einzubringen. Also, samstags um 7.30 Uhr in der Antoniuskirche und dienstags 19 Uhr in St. Ludgeri, Rorate-Messen in Münster.
Gibt es manche Leckerei? Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirsch eine riesengroße Schweinerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
Wo ist das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben?
Wer hat das Rezept
verschleppt?
Müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen.
Schmeißt den Ofen an
und ran.
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Schweinerei. In der Weihnachtsbäckerei. Weihnachtsbäckerei.
Brauchen wir nicht Schokolade, Zucker, Honig und Zuckerde
und ein bisschen Zimt?
Das stimmt.
Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren
und dann kommt das Ei
vorbei.
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Schweinerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei.
Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten.
Sind die Finger rein?
Erstmal auf den Ofen blechen.
Warten wir gespannt.
Verbrannt.
In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckereien. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knirsch eine riesengroße Schweinerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei.
Und noch eine Schlesierin haben wir in der Sendung. Es geht ja schließlich auf Weihnachten zu. Und zum Fest der Geburt Christi haben die Schlesier ein besonderes Kuchenrezept. Am Sonnabend, dem 27. September, gab es in der Lokalzeit Münsterland im WDR-Fernsehen eine Backsendung mit der schlesischen Landsmannschaft in Münster. In der Küche von Cornelia Bettin, der ersten Vorsitzenden der Landsmannschaft, wurden Liegnitzer Bomben hergestellt. Frau Gisela Schetter, die Bäckerin, gab uns das Rezept. Frau Schetter, War das nicht gefährlich?
Nein, die ist nicht gefährlich, die schießt nicht. Nein, also es ist was Köstliches, ein schlesisches Weihnachtsgebäck, würde ich sagen. Ne? Aber es macht viel Arbeit. Man muss Geduld haben, erstmal das Backen und dann auch in Förmchen teilen und nachher das Anstreichen mit Schokolade. Ist eine schmierige Sache, sag ich.
Wir wollten natürlich das Rezept wissen.
Ich habe 500 Gramm Mehl und dann habe ich diese Förmchen, die sind so 6 bis 8 cm Durchmesser. Da kriege ich so 15 bis 18 Bomben und von 500 Gramm Mehl. Es kommt also, man muss Honig, Zucker, Butter aufkochen. Also hier 375 Gramm Honig, 250 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter, 500 Gramm Mehl, 5 Eier, 60 Gramm Kakao, 125 Gramm geriebene Mandeln, 125 Gramm Korinthen und 125 Gramm Zitronat, 4 Esslöffel Rum, Aprikosenkonfitüre und Schokoladenglasur. Das ist das Rezept. Und man kocht Honig, Zucker und Butter auf, also man lässt es schmelzen, bisschen abkühlen. Und dann ich mache das so, ich nehme das Mehl und tue die Eier schon rein und die ganzen Zutaten. Und wenn diese Honigflüssigkeit, wenn die abgekühlt ist, schütte ich die einfach noch da drunter und mix das mit einem Mixer auf, also mit einem Handrührgerät. Und ist das dann so ein dickflüssiger Brei. Und das fülle ich in die Förmchen, in diese Ringe. Ich habe keinen Boden drunter, also nur Ringe. Setze ich auf Blech und fülle das in... auf dem Blech und fülle das rein und dann wird das dann bei mittlerer Hitze 30 Minuten gebacken, aber ist verschieden. Man muss den Ofen kennen. Ne? Mein Ofen backt ziemlich gut, also ich brauche keine 30 Minuten. Ja, und wenn die rauskommen, schön gerade schneiden, es kann manchmal was passieren, dass sie ein bisschen schief sind oder ein bisschen was daneben läuft, dann gerade schneiden und sofort mit heißer Aprikosenmarmelade bestreichen und anschließend dann mit Schokoladenglasur. Und dann kann man sie noch verzieren, wenn man will. Man kann sie aber auch so lassen. Das ist, wenn man Kinder hat, kann man die bunten Streusel drauf tun und sonst nur Mandeln oder auch schwarz lassen, je nachdem, wie man es will.
Danke, Frau Schetter, und guten Appetit. Und damit schließen wir unsere Berichterstattung für dieses Jahr. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, im neuen Jahr 2015, wie immer an jedem ersten Sonntag im Monat. Das wäre der 4. Januar um 19.04 Uhr. Eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und kommen Sie gut in das neue Jahr. Ihre Roswitha Möller und
Lukas Wünnemann.
When the snow falls wunderbar and the children happy are, when the glad eyes on the street and we all a Glühwein neat, then you know es ist soweit, she is here, the Weihnachtszeit.
Then you know es ist soweit, she is here, the Weihnachtszeit.
Every Parkhaus ist besetzt, weil die People fahren jetzt all to Kaufhaus, Mediamarkt, kriegen nearly a Herzinfarkt. Shopping, Hirn, verbrannte things, and the Christmas Glocke rings.
Shopping, Hirn, verbrannte things, and the Christmas Glocke rings.
Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see the light. Mother in the kitchen bakes Schokonuss and Mandelcakes. Daddy in the Nebenraum schmücks a riesen Weihnachtsbaum. He is hanging off the balls, then he from the lighter falls.
He is hanging off the balls, then he from the lighter falls.
Finally the Kinderlein to the Zimmer kommen rein, and it sings the family, schauerlich, oh Christmas tree. And then jeder in the house is packing die Geschenke aus.
And then jeder in the house is packing die Geschenke aus.
Merry Christmas, Merry Christmas, hear the music, see.
feins an der Wittanne. Eine brennt nur Teflonpfanne. Papagets, Schlips und Socken. Everybody das frohlocken. President speaks in TV. All around is harmony. Bis Mother in the kitchen runs. Im Ofen burns the Weihnachtsgans. And there comes the Feuerwehr. With ta-tü-ta-ta daher. And they bring a long, long Schlauch. And a long, long Leiter auch. And they schreien.